Draftcast Nummer 172, liebe Hörer und Hörer, der Roman, der wartet ganz sehnsüchtig auf den nächsten Super Bowl. Trotzdem schaffen wir es noch vorher, ein wenig über Football zu reden. Wir, das sind eure Jungs von derdraft.de, Christian Schimmel und Roman John. Hallo Roman, wie geht's dir? Kannst du die Spannung noch aushalten?
Also, ja, der Draft ist ja jetzt nicht mehr so lange hin. Jetzt nur noch 3 Monate? 3 Monate. Nur noch 3 Monate, also die Spannung steigt. Da hast du natürlich recht. Ich habe gehört, es werden noch so 2 relativ unwichtige Footballspiele davor gespielt. Ja, aber da war ja auch gestern ein Footballspiel, Christian, nicht wahr?
Da war ein Footballspiel, das war das relevante Footballspiel an diesem Wochenende. Ich glaube, wir nehmen am Sonntagmittag auf. Ich glaube, dass ich den Pro Bowl in guter alter Tradition diesen Abend wieder nicht schauen werde.
Ich bin gerade überlegen, ob ich den Pro Bowl jemals komplett
gesehen habe. Doch. Also ich schon irgendwie so zwischen 2010 und 2011. Weißt du, was die NHL macht bei den All-Star Games? Wir verschwenden gerade mehr Zeit über die Pro Bowl Coverage, als ich wollte, aber die macht ein 3 gegen 3 Divisionsturnier. Und was ich für die NFL einfach vorschlagen würde, wäre ein 7 gegen 7 Flag-Turnier mit den jeweiligen Divisionen. Und die Division, die das gewinnt, da kriegt das Team jeweils $100,000 mehr Capspace. So. Oder 150.000. Einfach ein Competitive Flag Football Turnier, weil letztlich der Pro Bowl ist auch nicht mehr als das. Von daher hätte ich da große Lust drauf. Aber letztlich wollten wir jetzt um den Senior Bowl quatschen. Beziehungsweise ich habe mir fest vorgenommen, vor dieser Podcast-Aufnahme nicht allzu lange darüber zu quatschen. Das heißt, sollte Roman die Carl Joseph Gedächtnisgrätsche anbringen, dann wisst ihr warum.
Sonst machen wir es doch jetzt einmal mal schön strukturiert, Christian. Du hast 5 Namen frei. Wer hat dich überzeugt die Woche?
Will Hernandez, der, muss ich aufpassen, UTEP Guard, richtig?
Richtig,
ja.
Richtig.
University of Texas, El Paso. Der ist nasty, der blockt die Leute zum Teil über die Seitenlinie drüber. Harrison Phillips, Stanford Defensive Tackle, guter Get-Off, gutes Size, Kraft, hat auf verschiedenen Wegen gewonnen. Ich sag mal so, bei den Quarterbacks hat jetzt keiner rausgestochen, dass man den jetzt nennen müsste. Das hat jetzt allerdings auch keiner so überragend für mich enttäuscht. Das muss man auch dazu sagen. Vielleicht der größte Gewinner war der Georgia Guard, dessen Namen ich gerade suche.
Isaiah Wynn,
was so gut ist, wie das zu zweit machen, Roman. Ey, ich wäre alleine so komplett verloren. Ich weiß nicht, ob so ein Podcast alleine so gut ankommen würde. Ja, Isaiah Wynn hat im Prinzip fast jede Rap gewonnen, muss man echt sagen. Der war richtig stark. Hat Tackle bei Georgia gespielt und ist halt in der NFL auf Guard projected. Der war richtig gut. Da sind wir bei 3. Einer, der leider nur einen Trainingstag machen konnte, war Nathan Shepard, Defensive Tackle von Fort Hays State Division 2. Kannte ich vorher vom Namen her gar nicht, fand ich richtig gut. Hat mich interessiert, werde ich bestimmt mal Tape von schauen. Und Deshaun Hamilton darf nicht fehlen. Der Penn State Wide Receiver. Unfassbare Routes hat er gelaufen, zumindest beim Senior Bowl. Ich habe noch kein Tape von dem bei Penn State gesehen. Hat quasi auf den ersten Metern immer gewonnen, egal gegen wen er gespielt hat. Und es war richtig gut.
So, dann, weil es ja doch alle interessiert, die Quarterbacks. Wie haben sich Baker Mayfield und Josh Allen angestellt und who the fuck is Mike White?
Oh, Mike White ist der next great Western Kentucky Quarterback. Wir erinnern uns alle an Drew Doughty, der, glaube ich, immer noch im Roster von den Dolphins ist. Und ich meine auch sogar, aber das weiß ich gar nicht mehr, der hat auf jeden Fall mal Zeit für die gesehen. Bin mir allerdings unsicher, ob er es über die Preseason hinaus geschafft hat. Mike White, man könnte fast sagen, so ein typischer Western Kentucky Quarterback, irgendwie sehr limitiert in seinen physischen Tools, aber ja, gritty irgendwie. Also gutes Movement in der Pocket, keine Angst vor Druck, bringt dann Bälle auch an. Ich glaube, dass der, also ich habe noch kein Tape von dem gesehen, aber ich glaube, der ist ein bisschen limitiert, so was seine physischen Tools betrifft, aber so ein Quarterback, den sich so eine Ballplacement nennt, wie ich sich ein bisschen verlieben könnte. Mayfield war super akkurat auf den mittleren Levels, was er halt einfach ist. Hat, ich glaube, 9,5 Hände, was meine Concerns bezüglich Handsize zerstreut hat und ist auch über 6-0 reingekommen, was gut ist, auch wenn er nach wie vor undersized ist. Josh Allen war auf dem mittleren Level und generell über die Mitte die ersten zwei Tage eine komplette Katastrophe. Hat aber diese Spot Throws in die Ecken der Endzone, nach rechts, nach links, draußen regelmäßig getroffen, hatte wirklich gute letzte Trainingseinheit und hatte einen guten Senior Bowl an sich. Man muss halt insofern ein bisschen vorsichtig sein, es wird nicht geblitzt beim Senior Bowl, es ist dieser klassische Four-Man Rush. Du hast da wenig Variation auch in Coverage. Das ist das, wo er meiner Meinung nach bei Wyoming gestruggelt hat, aber im Spiel sah er auf jeden Fall gut aus und ich meine, seine physischen Tools sind off the charts und das Interview, was ich mit ihm gesehen habe, hat mich sehr angetan, so von seiner Persönlichkeit, auch wenn das logischerweise nur ein ganz kurzer Ausschnitt ist und die Jungs natürlich auch Medientraining kriegen.
Übrigens Brandon Doherty, der Vorgänger von Mike White bei den Hilltoppers, hat einen Futures-Contract bei den Dolphins aktuell unterschrieben, also sprich, den haben sie dann irgendwann letzte Saison entlassen, zwischenzeitlich.
Okay, er ist zumindest gut genug, dass er auf jeden Fall nochmal eine Chance nächstes Jahr bekommt, auch wenn die Chance nicht wirklich hoch ist. Bei den Dolphins muss man ja eh schauen, wie die Quarterback-Situation aussieht. Das wird sehr spannend werden.
Ja, also ich meine, sich gegen David Fales durchsetzen zu müssen, ist nie einfach.
Richtig.
So, und jetzt nochmal, gebe ich dir jetzt nochmal zwei Namen, wer hat verkackt?
Ich muss ja echt leider sagen, Brian O'Neill. Das könnte der erste Spieler sein. Ich habe mich noch nicht final entschieden, ob ich einen Spieler aufgrund von Senior Bowl Practices runtergrade. Spoiler, ich habe den relativ hoch, nachdem ich den auf Tape gesehen hatte. War gegen die guten.
Offensive Tackle von Pittsburgh.
Ja, genau, Offensive Tackle von Pittsburgh. Der hat für mich irgendwie, weiß ich nicht, der war nicht komplett schlecht. Der hat aber auch am Donnerstag hat er auch einen Defensive Back irgendwie 20 Yards Downfield geblockt oder so, aber der hat halt 1 gegen 1 schon echt viel verloren. Von wem ich persönlich mehr erwartet hätte, war Deshaun Hand von Alabama. Also ja, der hat einen guten Get-Off und ja, der hat ein paar Reps gewonnen, aber der hat gegen die guten Guards echt Probleme gehabt, in den One-on-Ones zum Quarterback zu kommen. Und also ich glaube nicht, dass ein schlechter Spieler ist, das ist auch, ich sagte jetzt schon, das wird vom Tape her angenehmer als diese, als Robinson und den, oh Gott, wie hieß der andere? Andere Defensive Tackle. Ja. Wir waren im selben Draft und sie waren beide One-Techniques und sie waren beide nicht besonders elusive.
Du meinst jetzt Jaron Reed, also den fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich dachte, du meinst jetzt Tomlinson letztes Jahr.
Tomlinson war auch nicht gut, stimmt. Den hatte ich schon wieder verdrängt. Nee, also Hand ist halt, wirkt halt für mich wie eine Free-Tech, so von dem, was ich jetzt beim Senior Bowl gesehen habe. Und vielleicht eine 5, aber dafür ist er, weiß nicht, wir müssen mal gucken, wie groß der ist. Egal. Ja, das hat mich überrascht und ansonsten so richtig große Verlierer gab es nicht. Also Questenberry, der UCLA Center, ist halt in den Raps sehr oft verbraten worden, der hat halt wenig Chancen. Also ich meine, mir sind die Questenberry sehr sympathisch. Sein älterer Bruder hat den Krebs besiegt und steht jetzt wieder im Roster von den Texans. Von daher wünsche ich dem nur das Beste, aber er sah in den One-on-Ones nicht wirklich gut aus.
So viel dann zum Senior Bowl.
Könnt ihr euch im NFL Network noch nachschauen? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Früher konnte man zurückspulen. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr so gut, ne? Aber vielleicht wird er nochmal wieder gut. Egal.
Weiß ich gar nicht.
Ihr werdet im Internet vermutlich genügend finden. Ansonsten empfehlen wir euch, schaut euch das normale College-Tape von den Spielern an. Das ist in letzter Konsequenz noch deutlich ergiebiger als eine Komplementärveranstaltung mit dem Senior Bowl.
Jo, kommen wir dann jetzt zu den Spielern, die wir ja bereits angekündigt hatten, die wir heute besprechen wollen. Beginnend mit Tremaine Edmonds, dem Linebacker von Virginia Tech, der 6'5 groß ist, 250 Pfund wiegt, zumindest laut Universitätsangaben, ein Junior aus Danville, Virginia. Er ist Bruder von Terrell Edmonds, einem Safety, der ebenfalls sich zum Draft gemeldet hat. Und von Trey Edmonds, dem Running Back der New Orleans Saints. Deren Vater, Phil Edmonds, hat 7 Jahre lang Teil in der NFL gespielt für die Dolphins und Seahawks und war 1989 eine All-Pro-Selection. Also vermutlich kein schlechter Teil End. Tremaine Edmunds, und den jetzt aber, Edmunds, Entschuldigung.
Great.
Um den es geht. Also ich bin echt gespannt, wo du ihn hast.
Ich bin auch gespannt, wo du ihn hast. Ich habe nämlich keine Ahnung gehabt, wo ich ihn hinpacken sollte.
Ich habe ihm...
Jetzt kommt die 1-2.
1-5 gegeben. Ja. Und ich habe keine Ahnung. Das war so schräg. Also es sind 5 Spiele von ihm zusammengeschnitten, im Moment online zu finden. Beginnend mit dem ersten Saisonspiel gegen West Virginia, und das Spiel war so schlecht von ihm. Ich hatte Christian gesagt, lass uns mal Tremaine Edmunds angucken, weil in den letzten Wochen der ziemlich gehypt wurde und in Top 10 gemockt wurde. Und dann sehe ich dieses erste Spiel und ich sehe einen so unglaublich schlechten Linebacker. Ja, er ist groß, ja, er ist super athletisch, aber in dem ersten Spiel hatte ich den Eindruck, er hat null Ahnung, wie man richtig Football spielt. Und dann gucke ich mir das nächste Spiel an. Es müsste, ich weiß es nicht, Miami, Clemson waren so Spiele Mitte der Saison. Etwas besser, aber auch so dieses so, boah, den kannst du vielleicht einfach wegen seiner Upside Ende der zweiten Runde ziehen, Ende der zweiten, Anfang der dritten Runde ziehen. So in der Range hatte ich ihn dann so gedacht. Und dann die letzten beiden Saisonspiele, also im Endeffekt das letzte richtige Saisonspiel gegen Virginia und dann das Bowl Game gegen Oklahoma State. Da ist er auf einmal richtig gut. Und ich denke nur, was zur Hölle geht hier ab? Also das ist so eine unglaublich krasse Entwicklung von Saisonbeginn. Wirklich ein Spieler, von dem ich denke, der wird Probleme haben, überhaupt in der NFL Fuß zu fassen, bis hin zu, das ist ein guter Linebacker, den ich hier sehe. Es ist so schräg, das habe ich glaube ich noch nie erlebt. Dass ich wirklich so eine Diskrepanz in den Tapes gesehen habe von einem Spieler. Schauen wir uns doch einfach mal, also ich habe meine Notizen dann hauptsächlich eher auf das basieren lassen, was in den letzten 2 Spielen passiert ist. Da habe ich von ihm schnelle Reaktionen gesehen. Ich habe gesehen, dass er eine tolle Closing Speed hat, dass er um Blocker gut herumkommen kann. Im Endeffekt das einzig wirklich Positive, was ich konstant von ihm gesehen habe, war seine Fähigkeiten in Man-Coverage, wo er dann, also mal abgesehen davon, wenn er super quicke Receiver covern soll, hat er offensichtlich Probleme mit seiner Größe, aber eben jemand, wenn es darum geht, Running Backs aus dem Backfield zu covern oder Tight Ends, ist das echt ein guter Linebacker. Er Sideline-to-Sideline-Defender, eben mit seiner Athletik, kommt er einfach sehr schnell aus der Mitte zur Seite und räumt da im Endeffekt ab, was es abzuräumen gibt. Was einfach noch gefehlt hat, eben auch in den guten Spielen von ihm, ist, dass er sich aus meiner Sicht immer noch zu oft im Traffic, also sprich im Gemenge festgerannt hat, anstatt zu versuchen, frei zu bleiben, um dann das Play machen zu können. Er fällt noch zu leicht auf Playfakes rein, aber auch das ist besser geworden. Also wirklich zu Saisonbeginn, das war grauenhaft. Da hatte er gefühlt keine Ahnung, wo der Ball auch nur zu irgendeinem Zeitpunkt ist. Offensichtlich, was mit ihm ein bisschen problematisch ist bei seiner Größe, Change of Direction, ist etwas langsam. Da muss man im Endeffekt drum herum kommen. Das wird bei ihm einfach wegen seiner Statur nie wirklich seine Stärke. Aber eben, insgesamt, warum habe ich ihn Mitte der ersten Runde, weil er eben ein super krasser Athlet ist, gerade für jemanden seiner Größe, weil er eben in den letzten Saisonspielen viele sehr gute Ansätze gezeigt hat und weil eben diese super krasse Entwicklung ich bei ihm gesehen habe, eben von absolut grauenhaft schlecht zu gut. Und deshalb habe ich Tremaine Edmunds jetzt Mitte der ersten Runde.
Also Spoiler, ich bin überhaupt nicht weit weg. Ich habe ihn sogar noch minimal, also ich habe ihn minimal niedriger als du. Du hast 1,5, ich habe ihn mit einer 1,6. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, in meiner Final-Grade habe ich auch eher zwischen 1,5 und 1,6 geschwankt. Also Da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Ich hatte den nie Richtung Ende zweiter Runde. Also ich habe, es gibt übrigens 6 Tapes mittlerweile, weil es gibt, gesehen habe ich West Virginia, Clemson, Miami, Oklahoma State. Und es gibt auf jeden Fall noch Pittsburgh und du hattest eben noch ein anderes, noch ein Spiel.
Virginia,
genau. Und du hast recht, er war gegen West Virginia nicht wirklich gut im ersten Saisonspiel. Ich habe mich gefragt, warum der unbedingt mit 2,50 spielen muss. Ob der nicht ein bisschen weniger drauf haben könnte, weiß ich nicht. Und also das Ding ist, man hat ja von dem gelesen, das ist, also es gibt Leute, die geschrieben haben, das ist der nächste Luke Kuechly. Ich habe jetzt Luke Kuechly nicht als Prospect gesehen, aber das ist er halt nicht. Er ist auch nicht in der CJ Mosley oder Ruben Foster Range of Inside Linebacker. Er ist auch ein bisschen anderer Spielertyp, muss man ehrlicherweise sagen. Die waren alle 20, 25, 30 Pfund leichter, bei Kuechly weiß ich nicht, mit wie viel er im College gespielt hat. Also im Prinzip, die Athletik ist für die Größe extrem gut. Das ist einfach so. Der ist für mich einer der besten Tackler, die ich je gesehen habe im College. Also der tackelt wirklich sauber, der tackelt mit Physis. Da kommt ihm dann seine 250 Pfund auch wieder entgegen. Der kann laufen. Der hat auch natürlich eine gewisse Gewalttätigkeit, was ich positiv meine. Das war ein sehr produktiver Spieler in 3 Jahren für Virginia Tech. Mir hat seine Positionierung in Zone Coverage gut gefallen, weil ich, glaube ich, nur 1 oder 2 Pass-Breakups gesehen habe. 1 gegen Miami auf jeden Fall, relativ am Anfang. Du hast völlig recht, er rennt manchmal in Traffic. Ich habe mich manchmal gefragt, ob seine Instinkte nicht so gut sind, weil das kann nicht nur Scheme sein, wo der zum Teil hingelaufen ist. Also, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Und er braucht auch manchmal etwas zu lange, bis er das Play liest. Das war zumindest meine Wahrnehmung. Und kein großartiger Blitz, habe ich mir aufgeschrieben. Weiß ich nicht.
Ja. Also das, Entschuldigung, wenn ich jetzt einfach so reinkomme, aber eben dieser Gedanke, wenn du liest 6,5, 2,50, ist fast schon so der erste Gedanke, Linebacker-Fragezeichen. Nein.
Nee.
Nein. Dafür hat er zu wenig Ahnung, wie man zum Quarterback kommt.
Ja, und auch keinerlei Band oder so. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass der halt in den 80ern, oder meine Vorstellung von Football in den 80ern ist, dass da so jemand auf jeden Fall Top 5 gegangen wäre. So einen Run-Stopping Thumper, der du halt vielleicht bei Third Down in der NFL sogar runternehmen musst. Weiß ich nicht.
Nee, also ich meine, du hast es ja auch angesprochen.
Also er kann Zone Coverage, du sollst ihn halt in Man Coverage stellen, ne?
Hängt davon ab, wen du ihn in Man-Coverage covern lässt. Also
ich kein Running Back.
Einige gute Snaps eben auch in Man-Coverage machen sehen. Also für mich ist es eben schon Three-Down-Linebacker, eben weil er covern kann. Ja, wie gesagt, vorausgesetzt, man lässt ihn jetzt nicht Danny Amendola oder sowas covern.
Ja, Gus Bradley Art zu den langsamsten eigenen Spieler gegen den schnellsten gegnerischen Spieler zu stellen. Ja, so schlimm ist es dann nicht, aber also es ist ein interessanter Spieler. Also dieses Top 10 wäre mir, glaube ich, vor allen Dingen in der Klasse, wo einfach unserer Meinung nach wahrscheinlich 3 bis 4 Quarterbacks in den Top 10 gehen werden und deswegen sehr viel sehr, sehr gute Positionsspieler das Board runtergespült werden, wäre mir zu früh. Irgendwo ab 15 bis 18, bei selbst 15 ist vermutlich mit dem, was noch da ist, also 15 wäre nicht vom Value her zu früh, aber vermutlich von den Spielern, die da noch da sein werden. Ich schätze, dass er in den 20ern geht. Ja, weiß ich nicht. Also ist ein interessanter Spieler. Ich habe mich mit der Einschätzung auch echt schwer getan. Du hast völlig recht, dass der zum Saisonende echt wesentlich besser war. Auch gegen Oklahoma State hat er mir richtig gut gefallen. Ist halt die Frage, ob der Anfang der Saison noch angeschlagen war oder ob er einfach auch vielleicht einen Schritt weiter in seinem Football-EQ gemacht hat, keine Ahnung, das wäre für uns schwer einzuschätzen. Aber das müssen die Teams auf jeden Fall rausfinden. Und er ist ein guter Spieler. Also ist jetzt nicht dieser absolute Top-10-Hype, den ihm manche geben, den sehen wir beide nicht, aber wir sind uns relativ einig. Mitte erste Runde, hard-hitting Linebacker von Virginia Tech, passt durchaus zu dem Programm. Übrigens Frank, einer der Söhne von Frank Beamer, ist jetzt bei Oklahoma gelandet, also im Coaching-Set.
Meinetwegen.
Ja, College News. Machen wir direkt mit dem nächsten Spieler weiter oder möchtest du noch ein paar Gedanken zu Tremaine Edmonds äußern?
Ich sag mal so, Spielertyp Tremaine Edmonds, aus dem College rauskommt, besserer Benard McKinney.
Ich weiß nicht, ob McKinney nicht noch ein bisschen explosiver war. Aber der Vergleich ist nicht so
komplett noch falsch.
McKinney war schon von seinem Get-Off her, von seinem Antritt, ziemlich in der eigenen Liga. Der war halt null instinktiv. Sie scheint es ihm irgendwie beigebracht zu haben in Houston. Mein Respekt dafür. Ja, aber der Vergleich ist gar nicht so schlecht. Ist halt auch schwer, weil es gibt halt nicht so viele Linebacker mit der Size, die halt so laufen können, ne? Also, ja. Schaut ihn euch an, lohnt sich, ist auf jeden Fall interessant. Und wenn ihr die ersten Spiele geschaut habt, dann schaltet nicht ab, sondern schaut euch auf jeden Fall auch nochmal die letzten Spiele an. Ich hoffe, das war jetzt klar geworden, nach dem, was wir gesagt haben. Next up ist Herr Minka Fitzpatrick, Defensive Back Alabama, habe ich mir jetzt mal notiert, wobei ich ihn dann vermutlich als Safety aufstellen wollen würde. Ist ein Junior, ist gelistet mit 6'1", 202, ist für mich vom Typ her ein Allrounder. Oder auch ein, ich glaube, die seine allerbeste Position ist dieser Robber Safety, der halt einfach in der Mitte des Feldes steht und dem Gegner dann alles, was so Slants oder Mesh Routes, alles, was so in die Mitte kommt, halt wegnimmt. Und ja, da fände ich ihn gut, aber ich glaube, dass er sehr viel kann. Ich habe ihn mit einer 1,3 auf dem Board. Der kommt aus Old Bridge in New Jersey, ein Jersey Guy. War 4- bzw. 5-Star-Recruit in College, Team-Captain dieses Jahr bei Alabama, Butkus und Ford Award-Winner. Butkus, nämlich als solch der beste Defensivspieler und Ford der beste Defensive Back.
Übrigens, Entschuldigung, aber ich habe mir aufgeschrieben, Bednarik Award, nicht Butkus.
Oh, das kann sein.
Ich meine, der ist auch bester Defensivplayer
in so. Ja, ja, klar. Ja. Ja, genau, Butkus ist der beste Linebacker, was nicht passt, deswegen ist Bednarik auch richtig. Also bester Defensivspieler und bester Defensive Back, was bis jetzt nur geschafft haben Charles Woodson und Patrick Peterson. Preston Company, I guess. Und waren All-American. Welch überraschend, wenn du diese beiden Awards abräumst. Dieses Jahr 60 Tackle, 8 Tackle for Loss, 1,5 Sacks, 1 Interception, 7 Pass Breakups, ein Forced Fumble, klingt wenig, aber es hat halt keiner seine Coverage geworden. Das ist halt, das ist auch was auf dem Tape ein bisschen frustrierend ist. So, die Athletik springt dich an, ist ein guter Athlet, der hat bei Alabama gefühlt alles gespielt, von daher natürlich das eine Parallele zu Devin James, die ich jetzt beide interessanterweise übrigens great gleich habe, beide mit der 1-3. Ist meiner Meinung nach sogar noch ein Tacken besserer Blitzer als James. Antritt ist gut, kann hitten, kann sich bewegen, kannst du überall hinstellen, kann read und react, wie es so schön heißt, also das Play lesen und dann reagieren. Ist meiner Meinung nach ziemlich gut am Catchpoint, auch wenn er keine überragende Physis hat, aber schon eine recht gute. Ich weiß nicht, ob er Pressman spielen kann. Ich glaube aber, dass der Rest geht. Ich habe eben schon gesagt, die beste Rolle ist für mich die des Rubber Safeties. Es hat sich, wie gesagt, und das ist halt auch vielleicht was Positives in den Spielen, die ich gesehen habe, das waren jetzt halb 5, eigentlich kaum einer getraut, um seine Coverage zu werfen. Deswegen sind die Zahlen von der seinen Interception-Zahlen und seine Pass-Break-Up-Zahlen relativ dünn. Über die Karriere hat er 24 Pässe weggeschlagen und 9 Bälle abgefangen. Negativ ist, er rennt im Run-Game manchmal in Traffic, also in Gegenspieler rein oder nimmt nicht optimale Wege. Hin und wieder etwas überaggressiv beim Tackling, wobei ich glaube, dass das komplett korrigierbar ist. Also das ist ein bisschen zu wild, aber jetzt nicht auf der Ryan Shazier-Skala auf Tackle Wilderness. Er ist ein guter Blitzer gegen Running Backs, er ist jetzt nicht großartig gegen O-Liner, weil er da zum Teil zu hoch wird. Zusammenfassend, Fitzpatrick ist nämlich ein sehr guter Athlet, das muss er zwar bei der Combine bestätigen, aber ich denke, das dürfte relativ unstrittig sein, den man auf vielen verschiedenen Spots einsetzen kann. Im Gegensatz zu Leuten wie zum Beispiel einen Jalen Ramsey, weiß ich nicht, ob der wirklich Pressman Cornerback spielen kann. Ja, Ramsey hat ja auch in seinem letzten Jahr Safety, Cornerback gespielt, davor Safety. So war's, ne? Ich glaube schon, dass Fitzpatrick auch in Cornerback-ähnlichen Rollen in Zone-Heavy-Schemes spielen kann, aber es ist halt im Wesentlichen ein Safety. Da glaube ich, dass er auch beide Rollen spielen kann, eben durch seine Awareness, durch seine Athletik. Deswegen ist er auf meinem Board relativ hoch. Ich habe Minka Fitzpatrick mit einer 1,3.
Ja, habe ich auch. Es ist ja erstaunlich, dass wir sowohl bei Fitzpatrick als auch bei Derwin James uns da einig sind. Ja, was lässt sich jetzt noch zu Fitzpatrick sagen? Also im Endeffekt, ich sehe das genauso wie du. Ich sehe ihn hauptsächlich als Safety und ich sehe ihn halt auch nicht in der Jalen Ramsey Range sozusagen. Also der war einfach nochmal auf einem anderen Niveau als Fitzpatrick das jetzt ist. Was mir, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, noch aufgefallen war, mir haben seine Pursuit Angles gefallen. Mir hat gefallen, wie er sich in Zone Coverage bewegt, sich da entsprechend an die Receiver seine Zone Coverage angepasst hat. Mir ist aufgefallen, dass er Passrouten auch antizipieren kann, wenn er in Coverage spielt, dass er Anweisungen an seine Mitspieler gibt und dort die Secondary dirigiert hat. Mir gefiel seine Range und offensichtlich, dass er vielseitig einsetzbar ist. Du hast ja angesprochen, als Blitzer hat er sich für mich zu oft festgerannt, dass er Blockern besser ausweichen muss, hattest du glaube ich auch gesagt. In Man-Coverage weiß ich nicht, ob er da irgendwo Quarterbacks baiten wollte, aber ich hatte so immer wieder den Eindruck, dass er da in schlechter Position ist. Wie gesagt, vielleicht von seiner Sicht aus in der Hoffnung, dass er dann mit seiner Athletik das wieder gut machen kann und dadurch dann eben Würfe vom Quarterback erzwingen kann, um dann Playscreen überall zu machen, weiß ich eben nicht, aber ist mir halt immer wieder aufgefallen, wo ich so dachte, boah, das ist blöde Position für ihn in Coverage gewesen, wo er dann im Endeffekt den Quarterbacks große Fenster geöffnet hat zum Reinwerfen. Und sein Tackling, hattest du ja auch angesprochen, also mir ist eben sehr oft aufgefallen, dass er beim Tackling einfach nur auf den Knöchel vom Runner gegangen ist und dann im Endeffekt so versucht hat, den zum Stolpern zu bringen, anstatt eben vernünftig Schulter in den Mann, Wrap-Up-Tackling zu machen. Ja, also Tackling wird er nochmal besser lernen müssen, aber du hast eben angesprochen, seine Größe, seine Athletik, seine mentalen Fähigkeiten, die er zumindest auf dem Feld andeutet, sollten ihn schon zu einem sehr guten Safety-Defensive Back in der NFL machen.
Ich finde es halt krass, ich meine, jetzt mache ich das fast natürlich doch wieder auf. Wir haben jetzt beide, sowohl ihn als auch James, ich kann mich nicht erinnern, wann wir das mal bei Safety Prospects hatten, dass wir die wirklich wertungsgleich hatten. Bei der Combine. Es ist halt krass in der Debatte, wie viel höher Fitzpatrick verglichen mit James gehalten wird. Und ich frage mich echt, woran es liegt. Werden wir jetzt heute nicht auflösen können, aber...
Ich vermute, es liegt einfach daran, dass Fitzpatrick mehr von seinen Stärken her in Richtung Coverage geht. Wohingegen James halt der größere, eben reine... in Anführungszeichen reine Strong Safety, hatte ich ja schon angesprochen, unter Umständen vielleicht sogar Outside Linebacker in der NFL wäre, der dann eben mehr seine Stärken dann auch gegen den Lauf hat und dass dann eben gesagt wird, dann lieber den Coverage-Spieler höher zu nehmen als den anderen.
Ich wüsste selber nicht, wen ich höher ranken würde, das wird vermutlich ganz stark vom Scheme abhängen, was halt das jeweilige Team
ja, beziehungsweise vom Need halt, ne?
Ja, genau. Jo, machen wir weiter.
Genau, der nächste gehört auch erstmal dir.
Der gehört auch mir, ja. Ich muss zugeben, ich sag's jetzt schon mal, ich habe, glaube ich, einen relativ guten Eindruck, was da ist. Ich habe mich aber mit der Grade schwer getan, weil ich nicht wirklich weiß, wie da der Value aussieht. Ja, es ist so. Wir kommen von einem Defensive Back zu Center. Wie gesagt, das geht bei uns relativ schnell. Keine Sorge, der letzte Spieler ist wieder etwas schneller unterwegs. Nichtsdestotrotz ist Billy Price, der Center von Ohio State, ein sehr interessanter Spieler, ist ein Redshirt Senior, ist gelistet mit 6'4", 312. Für die vielleicht neu dabei sind, warum gelistet? Die offiziellen Zahlen kommen erst bei der Combine und Billy Price war jetzt auch, ich weiß gar nicht warum, nicht beim Senior Bowl. Ich weiß nicht, ob der verletzt war, weißt du das?
Nee, ich habe da so. einmal kurz geguckt, aber dann nichts Offensichtliches gefunden, weiß ich nicht, warum er nicht da war.
Ja, keine Ahnung. Wissen wir jedenfalls nicht, deswegen noch gelistet. Bei Spielern, die jetzt schon vom Senior Bowl vermessen worden sind, kann man dann sich schon die offiziellen Zahlen in Anführungszeichen eintragen, wobei wir uns dann ab der Combine im Wesentlichen auf die Combine-Zahlen beziehen werden.
Oder so. Auf Pro Days, wenn Leute nicht zur Combine eingeladen wurden.
Genau, völlig korrekt. Billy Price ist für mich im Wesentlichen ein Pass-Protector mit guter Awareness. Ich habe ihn mit einer 1,8 auf dem Board. Late First. Ich habe sehr viel Gutes zu dem gelesen. Ich muss zugeben, insgesamt war ich vielleicht sogar einen Tacken enttäuscht von Tate. Also muss ich zugeben, ich habe mir fast ein bisschen mehr erwartet. Aber zuerst zum Persönlichen. Mein Foster Prospect war ein Diskus- und Kugelstoßer in der High School. Business Administration Major, hat die Remington Trophy für den besten Center gewonnen. Unanimous All-American, Team Captain, Academic All-American über 2 Jahre, hat bis 2016 auf Guard gespielt, 55 Starts hintereinander, was ein Schulrekord sind bei Ohio State, und die 55 absolvierten Spiele, da ist er gleich, was die meisten Spiele im Programm betrifft, unter anderem mit Pat Elflein. Hometown ist Austin Town in Ohio, was ich sehr lustig finde. Bei Austin in Texas, aber Austin Town ist eine Stadt in Ohio. Ich weiß nicht, ob es noch mehrfach gibt. Kommen wir zum Sportlichen. Er bekommt die Hände zum Gegner. Ziemlich tiefe Basis in Pass Protection, was sehr gut ist und sehr balanciert ist. Kann Löcher öffnen im Run Game, wobei ich persönlich den Eindruck hatte, dass es viel besser nach rechts war als nach links. Ich weiß nicht warum. Hat prinzipiell ein gutes Movement und eine gute Positionierung in Pass Protection. Durchaus nasty, auch wenn jetzt nicht auf dem Tyler Lewan Level of Nastiness. Positioniert sich auch gut im Run Game. Hat immer wieder Key Blocks in Spielen, wo er halt wirklich lange Läufe ermöglicht. Ist ein Effort-Spieler, der mit sehr viel Einsatz spielt. Mein Eindruck war, dass er mehr Probleme mit dem Kopf löst als mit seiner Athletik. Auf der negativen Seite steht, dass er für mich relativ durchschnittlich Movement und Balance, vor allen Dingen im Laufspiel halt hat, bewegt selten Leute von der Anspiellinie wirklich nach hinten weg. Er ist gut in Double Teams, muss man sagen, aber 1 gegen 1 hat er nicht die Kraft, um den Gegner wirklich wegzuschubsen. Hat manchmal die Tendenz, sich in den Gegner zu lehnen, was zu Overextension führt und dazu, dass er halt gerade im Open Field öfter mal auf dem Boden sitzt. Sein Lateral Movement, also seine Bewegung nach rechts und nach links, gefallen mir insgesamt nicht so gut, auch wenn er hin und wieder auch mal einen guten Block in der Hinsicht setzt, aber das ist halt sehr, 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 sehr spotty da, die guten Blocks, eher selten. Kein großartiger Puller, reagiert manchmal zu langsam auf Stunts, der Defensive Liner, also sprich, wenn dann jemand anderes kommt, als er erwartet hat. Ja, also zusammenfassend gesagt, ich glaube, dass der in der NFL lange starten wird. Ich weiß nicht, ob der je einer der 7 bis 10 besten Center in der Liga sein wird. Ich habe mich gefragt, wie hoch seine Upside ist und ob er nicht mit sehr guten Defensive-Line-Spielern Probleme kommt, wobei er gegen Michigan zum Teil sehr gut aussah. Ich glaube, er hat, und das ist das, was eine NFL als hoher Floor bezeichnen würde, ich glaube eigentlich nicht, dass der komplett basten kann. Also dafür hat er zu gute Anlagen und dafür wirkt er auch zu spielintelligent. Aber der ist durch seine Physis, durch seine Athletik vielleicht ein bisschen limitiert. Deswegen habe ich Billy Price mit einer 1,8.
Ja, und weil ich diese Limitation eben auch gesehen habe, habe ich ihn nur mit einer 2,7. Weil ich mir halt schon denke, wenn ich einen Center in der ersten Runde drafte, dann will ich halt jemand Besseres haben als das, was ich von Billy Price gesehen habe. Natürlich, Bewertung bezieht sich nur aufs Tape, nicht auf was im Kopf vorgeht, was für Center ja auch immer wichtig ist. Ja, vieles hast du hier auch natürlich wieder angesprochen. Bei mir noch auf der positiven Seite, dass er seine Blocks lange halten kann. Dass er ein guter Trap-Blocker ist, also sprich diese Movement-Blocks auf engem Raum. Wo er dann meistens eben von der Seite kommt, einen Offensive Tackle eben ersetzt. Mir ist aufgefallen, dass er schnell recovern kann, wenn er auf Balance ist, in welcher Hinsicht auch immer, sei es durch eigene Overextension oder weil er vom Bullrusher etwas überrascht wurde. Ja, aber dann eben auf der negativen Seite. Du hattest das schon angesprochen, im Run-Game macht er relativ wenig Push, also eben das Gegenspieler nach hinten schieben, sondern ist dann meistens, dass er dann mit seinem Hip-Snap eben Gegenspieler quasi neben sich bekommt, um dann eben den Spieler vom Running Back abzuschirmen. Das macht er sehr gut, aber das ist eben halt so sein Move im Run-Blocking. Wäre halt toll, wenn er da auch ein bisschen was anderes könnte. Er hat unglaubliche Probleme damit, im Second Level oder im Open Field Gegner zum Blocken zu finden. Also, ja, sprich, wenn er in Bewegung ist, ich hatte es angesprochen, wenn so Blocks dann auf engem Raum sind, eben so diese klassischen Trap-Blocks, dann das kann er, aber wenn es dann eben darum geht, dass er irgendwie ein Linebacker oder sogar ein Defensive Back mit etwas mehr Bewegung finden und blocken soll, schafft er in der Regel einfach nicht. Er hat mit zu selten, wenn überhaupt, seine Blocks gefinisht. Ja, also ich sehe es genauso wie du bei Billy Price, eben dieses High Floor. Also wenn man ihn draftet, bekommt man einen grundsoliden Center. Aber es ist dann eben auch die Frage, kriegt man mehr als einen grundsoliden Center? Und das weiß ich dann eben nicht, weil er eben seine Limitationen hat, was eben seine Beweglichkeit betrifft, was sein Move Blocking betrifft, seine Power im Blocken, dass ich dann eben sag, das ist für mich dann eben ein Spieler, den drafte ich in der zweiten Runde, packe ihn in meine Starting Lineup und bin glücklich für ein paar Jahre mit ihm. Aber ja, wenn ich in der ersten Runde einen Center drafte, dann möchte ich halt wirklich auch einen Center haben, der zumindest auf All-Pro ähnlichem Niveau spielt, und bei Billy Price sehe ich es nicht. Auf Tape nicht. Deshalb habe ich ihn nur in der zweiten Runde.
Nee, sehe ich auch nicht. Also, ne, deswegen habe ich ja gesagt, ich weiß nicht, wo sein Value liegt. Jetzt weißt du, meinen ersten Satz zu verstehen. Ich glaube schon, dass er durch seine gute Pass Protection da halt schon sein Value hat. Ich habe mir nur jetzt gerade überlegt, wenn ich nochmal die Zeit finde, ja, wenn ich sehe, wie viele Prospects ich bis jetzt geschafft habe, dann ist es mit der Zeit so ein Problem. Dann gehe ich vielleicht trotzdem nochmal ein 16er Tape und schaue mir ein, zwei Spiele an, weil er eben als Guard gespielt hat und da nochmal seine Movement-Fähigkeit nochmal ein bisschen gefragt sind und man die da vielleicht nochmal ein bisschen anders sieht als bei Center. Also, das ist eine Überlegung. Ich sag mal so, wenn die Chargers den in der zweiten Runde als rein Center bringen und dann, sagen wir, Feeney und Lamb auf Guard stellen, dann beschwere ich mich da mit Sicherheit. Mit Sicherheit nicht. An 17 will ich den, glaube ich, nicht. An 17 in der Draftklasse ist er mir zu früh. Also da lieber Minka oder
Derwin James. Wenn der denn auch da ist.
Ja, Minka wird nicht da sein. So viel spoilern kann ich schon. Der folgende Spieler würde anhand meiner Grade an 17 definitiv noch da sein. Es geht um Calvin Ridley, Wide Receiver von Alabama. Und ja, jetzt habt ihr es gehört, Alabama hat tatsächlich Wide Receiver und die haben sogar die Erlaubnis bekommen, Pässe zu fangen, Roman.
Ja, das Problem ist halt nur, dass Jalen Hurts nicht die Erlaubnis bekommt, Pässe zu werfen.
Das würde nicht
sehr besser werden. Oder für sich selbst die Entscheidung getroffen hat, es einfach nicht tun zu wollen.
Ja.
Aber Calvin Ridley, der Wide Receiver von Alabama, 6'1", 190, Junior aus Fort Lauderdale, Florida. Er ist bereits 23 Jahre alt. Wie das zustande gekommen ist, weiß ich jetzt nicht, ob sitzen geblieben oder zu spät eingeschult oder. Aber halt schon 2 Jahre älter, als es eigentlich sein müsste. Nichtsdestotrotz war 5-Star-Recruit, Nummer 12 overall in seiner Klasse. Und ich habe ihn mit einer 1,8 auf dem Board sitzen, also sprich, auf meinem Board wäre an 17 auch noch zu haben, Christian. Ich meine, okay, bei dir, er ist 23 Jahre bereits alt, das heißt, er ist dritte Runde oder später.
Ich muss zugeben, dass ich die Information nach der Grade gelesen habe. Ich werde sie aber jetzt nicht signifikant beeindrucken, weil ich eh der Meinung bin, dass ich mit meiner Grade eh schon relativ hart gewesen bin. Von daher lasse ich dich jetzt mal ausreden. Aber wenn ich deine höre, dann sind wir uns, glaube ich, inhaltlich auch da wieder relativ einig. Das ist heute, sorry, liebe Zuhörer, es ist nicht ganz so kontrovers wie die letzten Wochen.
Naja, bei Billy Price waren wir fast eine Runde auseinander, insofern.
Ja, lustigerweise inhaltlich nicht, ne?
So, Calvin Ridley ist vielleicht einer der pro-readigsten Wide Receiver, die ich je gesehen habe am College-Level. Ich habe immer wieder Snaps von ihm gesehen, wo ich nur dachte, das sieht wirklich aus wie ein NFL-Wide Receiver jetzt schon am College. Polis Route Running von ihm, das war, glaube ich, sogar fast eine der ersten Routen, die ich von ihm gesehen habe, wo er irgendwie 10-Yard-Comeback-Route irgendwie sowas in der Richtung gelaufen ist und halt wirklich mit Vollspeed downfield und dann so innerhalb von ein, zwei Schritten wirklich komplett Stopp. Und der Cornerback war natürlich ganz woanders dann in dem Moment schon und eher weit offen. Also toller Route Runner, hat einen explosiven Antritt, hat eine gute Deep Speed. Ich habe mir schätzungsweise 4-4-0 aufgeschrieben, wird die Combine dann zeigen. Er ist ein Handscatcher, er hat auch sichere Fanghände. Nochmal auf das Route Running. Kann seine Routen sehr gut an Coverage anpassen. Gerade in Zone Coverage findet er immer wieder sehr gut die Lücken und läuft sich da offen. Er ist ein williger Blocker auf der positiven Seite, aber nicht besonders gut darin auf der negativen. Da wird er noch dran arbeiten müssen, aber das werden dann die NFL-Coaches mit Sicherheit schon mit ihm erledigen. Auf der negativen Seite, er hat Probleme Catches zu machen, wenn er angegangen wird. Ich meine, mit 6'1", 190 ist er halt per Definition kein Big Body Receiver. Also er bekommt da eben Probleme, wenn er eben nicht offen ist, sondern eben mit dem Cornerback an sich dran den Catch machen muss. Heißt das nicht, ist unmöglich, aber nicht mehr so sicher. Und mit seinem Release habe ich eben auch wahrgenommen, dass er da Probleme hat, wenn Cornerback ihn jammt, dass er dann eben Probleme hat, von der Line of Scrimmage loszukommen, in seine Route zu kommen. Da wird er auch in der NFL noch sehr besonders dran arbeiten müssen. Aber Calvin Ridley, warum habe ich ihn denn trotzdem noch in der ersten Runde, wenn auch in der späten ersten Runde? Weil er einfach ein sehr dynamischer Athlet ist, weil gutes Route Running in der NFL immer ankommt, und sei es, wenn er dann eben nur ein guter Nummer 2 Receiver wird. Aber die Athletik, das Route Running, die Fanghände sind einfach, ja, die drei wichtigsten Dinge, die ein Receiver haben muss, und Calvin Ridley hat sie. Die Physis hat er leider nicht. Das wird ihm über die Jahre auch in der NFL mit Sicherheit Probleme bereiten, denn ich denke nicht, dass der jetzt noch sich irgendwie auf, keine Ahnung, 205 Pfund oder sowas hochfuttert. Das würde mit Sicherheit ja auch seiner Dynamik schaden. Aber für mich ist das eben auch im Endeffekt ein High-Floor-Receiver, weil der jetzt schon viele Tools hat, die er in der NFL brauchen wird, und deshalb sehe ich ihn dann eben auch immer noch in der ersten Runde.
Das ist lustig, als ich eine Grade gehört habe, habe ich gedacht, wir sind uns komplett einig. Als du jetzt vom Spieler gesprochen hast, habe ich bei vielen Dingen den Eindruck, wir haben einen komplett unterschiedlichen Spieler gesehen, speziell was das Route Running betrifft. Also ich habe ihn mit einer 2,1. Für mich einer der überschätztesten Spieler im Draft, muss ich einfach mal so sagen, weil, ich meine, gut, du hast ihn mit einer 1,8, also Top 10 Hype ist halt lächerlich. Ich habe den schon irgendwie an 5 und 7 schon in Mock Drafts gesehen, ja, klar.
Letztes Jahr wurden 3 Receiver in den Top 10 gezogen, Christian.
Letztes Jahr wurden 3 Receiver in den Top 10 gezogen. Es waren Williams, Davis und Ross, richtig?
Ja.
Also von den Grades her war ich, glaube ich, hatte ich, glaube ich, alle besser. Als du auch. Ross weiß ich nicht.
Was meinst du mit besser? Also ich hatte
höher, höher auf dem Board.
Ich glaube, Williams und Davis hatte ich nicht in den Top 10 von meiner Grade her.
Ja, nicht in den Top 10, aber höher als die Grade für Ridley jetzt.
Ich glaube, ich habe Ridley jetzt die gleiche Grade wie Davis gegeben. Okay.
Ich gehe jetzt mal direkt auf das Route Running ein, weil mich das echt aufregt. Also das sind so, da sind wir uns, glaube ich, komplett, ich glaube, es gibt selten, dass wir bei uns bei einer Eigenschaft so komplett uneinig sind. Ich mag seine Release. Ich mag seine Release, die ist gut. Sein Route Running ist nicht gut. Sein Route Running ist definitiv nicht gut. Seine Cuts sind schlappig, meiner Meinung nach. So. Und das ist der wesentliche Grund. Der gewinnt mit Geschwindigkeit downfield. Der gewinnt nicht mit seinen Routen. Die Comeback-Cuts sind noch, das stimmt, die sind nicht komplett schlecht. Aber seine Routen sind für mich nicht das Optimum. Und für mich ist er persönlich schon jemand, der durchaus basten kann. Ich finde, der ist von den Fundamentals her einer der schwächeren Receiver, die ich gesehen habe. Ich versuche jetzt trotzdem nochmal kurz beim Positiven zu bleiben. Also der wird super schnell laufen bei der Combine. Da bin ich bei dir. Die 4-4-0 würde ich definitiv nicht ausschließen. Kann ich mir gut vorstellen. Ob das jetzt ein Zehntel schneller oder langsamer ist, wird man sehen. Aber das wird in dem Ballpark irgendwo sein. Er ist ein Handscatcher, versucht es zumindest meistens. Body Control ist für mich eine Sache, die wirklich eher gut ist. Nicht auf dem Elite-Level, aber gut. Und er hatte gegen Georgia einen sehr guten Run-Block. Warum notiere ich mir das? Weil er sonst ein sehr alibiarter Run-Blocker ist. Meiner Meinung nach. Nicht ganz so schlimm wie Devin Funches, aber auch nicht weit weg. Ich habe mich gefragt, wie gut er bei Yards After Catch ist und wie gut seine Open-Field-Vision ist. Ist meiner Meinung nach nicht besonders ausgeprägt. Ist er mehr als ein Athlet? Ich finde seine Routen eben nicht präzise. Und du hast es angesprochen, er hat wenig Aggressivität, wenig Physis am Catchpoint. Wie gesagt, lustloser Blocker für mich manchmal und schaltet auch zu früh ab. Und seine Hände sind jetzt auch nicht überragend. Also er versucht mit seinen Händen zu fangen, aber die sind nicht überragend. Und wie gesagt, bei den Routen, da bin ich wirklich nicht, kann ich nicht bei dir sein. Wie gesagt, seine Release gefällt mir, seine Comeback- und Curl-Route gefallen mir auch, aber alles andere ist eher schwierig. Und zumindest für mich. Deswegen habe ich Calvin Ridley nur mit einer 2,1. Ich finde, der hat einen relativ... Ich könnte... Ja, komplett basteln, schwierig. Aber... Also der wird mit seiner Athletik normalerweise sich irgendwo immer freilaufen können. Und irgendwo immer seine Catches machen. Aber ich finde, von den reinen Fundamentals ist es kein so guter Receiver, wie ich ehrlich gesagt nach 3 Jahren Alabama erwartet hätte. So, du kannst jetzt gerne noch eine Gegenrede halten.
Es wird offensichtlich nicht viel bringen, wenn ich dir erzähle, doch, sein Roadrunning ist gut. Dann wirst du wieder sagen, nee, es ist gar nicht. Und dann würde ich sagen, ist voll gut.
Okay, lass mir die Hörer schalten.
So wird das dann noch ein bisschen hin und her gehen und unsere Hörer schalten ab. Deshalb, bevor ihr abschaltet, machen wir doch jetzt einfach Feierabend, Christian. Wir haben noch keine Ahnung, worüber wir das nächste Mal sprechen, weil wir darüber noch nicht gesprochen haben.
Genau.
Deshalb müsst ihr euch da ein bisschen überraschen lassen. Das soll es dann aber für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.